Hallo und herzlich willkommen bei The Preacher and the Teacher, der charmante Podcast mit Humor und Tiefgang, von Daily Shit bis Holy Stuff. Mit Steve.
Ich bin der Preacher.
Und Anki.
Und ich bin der Teacher.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Season. Wir sind super hyped, wir freuen uns drauf und haben gerade schon uns gegenseitig bekundet, wie sehr wir uns vermisst haben, wie sehr wir den Austausch vermisst haben. Steve hat schon so lange keinen Podcast mehr aufgenommen, er hat glatt das Einzählen am Anfang direkt, ich will jetzt nicht sagen verkackt, aber ein bisschen kreativ umgesetzt. Steve, wie geht's dir? Freust du dich auf die neue Staffel?
Anki, es geht mir zauberhaft, bis auf, dass ich dich kaum verstehe und nur sehr verzögert wahrnehme. Es ist einfach ein Traum, dich zu sehen und dein strahlendes Gesicht an diesem Abend ist mir wie die untergehende Sonne. Also so.
Die untergehende Sonne strahlt auch nicht.
Natürlich, der ganze Himmel ist rot von der untergehenden fucking Sonne. Nochmal einmal okay, Fuck gesagt, damit wir weiterhin der verbotenste Podcast in Deutschland bleiben.
Es bleibt alles beim Alten. Was auch beim Alten bleibt, ist, dass wir uns eure Folgenwünsche sehr zu Herzen nehmen und deswegen mit einer solchen Folge starten müssen, die auch noch thematisch zur Jahresseason quasi gerade passt. Steve, richtig?
Seasonal.
Wie heißt es dann im Kirchenjahr?
Church Year, würdet ihr sagen. Beim ICF
Nein,
würde man
ich mein
sagen,
nicht.
Im Church hier sind wir jetzt ungefähr hier.
Im Church
der Worship Leader hat extra ein Lied composed, ein Song composed für diesen Day heute.
Ja, great. Also für die Easter, wir nehmen Bezug auf die Easter Celebration, denn wir sprechen heute nicht über die Auferstehung, sondern über das Kreuz. Also quasi Bezug auf Karfreitag heute vor einer Woche.
Mhm. Oder K-Day, wie wir einfach auch sagen.
Niemand sagt K-Day.
Ich bin heute total on fire. Das schreibe ich mir auf fürs nächste Jahr.
Das ist schön. K-Day? Ja. Das finde ich gut.
Wir reden über das Kreuz und K-Day. Ab jetzt wird jeder diesen Begriff, glaube ich, verwenden. Der wird sich einfach bahnbrechen. Und in 3 Jahren reden alle nur noch vom K-Day. Anki, wir reden über das Kreuz. Ist ja irgendwie auch so eine krasse Sache. Steht neben mir, also neben dir, auf meinem Schreibtisch, steht so ein kleines, kannst du jetzt nicht sehen, zeige ich dir nachher, so ein kleines Kruzifix. Ungefähr 10 cm hoch und mit einem Jesus dran. Man könnte also meinen, das hat für das Christentum eine gewisse Bedeutung. Oder ich habe einfach nur gerne sterbende Leute auf meinem Schreibtisch. Das kann man nicht so genau wissen. Aber was sagt's dir denn?
Ich wollte gerade direkt noch einhaken. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Kreuz und Kruzifix? Also ist Kruzifix einfach immer nur das Kreuz mit dem Jesus dran? Und mit dem Inri und so, was da drüber steht? Ist das dann immer ein Kruzifix? Ja?
Also jetzt kann mich jemand korrigieren, aber ich bin mir sehr sicher, Kruzifix ist immer ein Kreuz mit einem dran Gekreuzigten dran, also mit Jesus dran. Und sonst, wenn es halt nur so ein Kreuz ohne Mensch ist, dann ist es halt ein Kreuz. Aber man kann auch zu einem Kruzifix ein Kreuz sagen. Man kann aber nicht zu einem, ich glaube, es ist auch keine so wichtige Frage. Aber in der Regel ist ein Kruzifix eins mit Jesus dran. Wenn das mal bei Wer wird Millionär guckt eigentlich noch irgendjemand, Wer wird Millionär? Wenn das mal in irgendeiner Quizshow kommt, dann kann man das zum Beispiel mit diesem Wissen auftrumpfen. Oder auf Partys auch.
Mich catcht bei Wer wird Millionär richtig auf die Restaurante-Pizza-Werbung, die kurz vorher kommt. Dann bleibe ich manchmal dran, weil ich so denke, oh ja, Pizza. Anyways, back to the cross. ich muss sagen, also das Kreuz war mir so von klein auf halt einfach irgendwie bekannt, so als Symbol für das Christentum, würde ich schon so sagen. Und ich muss auch ehrlich sagen, es war irgendwann so ein krasser Moment, als ich mir mal als ich so realisiert habe, okay, das ist irgendwie so das Teil, was die halt als Halskette so um den Hals tragen, so als Erkennungszeichen oder irgendwas, diese Christen. Und irgendwie war es so ein krasser Moment, als ich festgestellt habe, das ist quasi das Todesurteil von ihrem Gott. Warum macht man das? Und das war so ein richtig komischer Moment. Also als Kind fand ich es auch komisch, wenn ich in so eine Kirche reingekommen bin und du läufst so rein und hinter dem Altar hängt so ein riesiges Kruzifix irgendwie mit so einem sterbenden Jesus dran und ich dachte immer, warum? Also irgendwie hat es mich immer so total betroffen gemacht und ich habe mich immer gefragt, warum muss man das so nicht zur Schau stellen, aber so offensichtlich so ins Zentrum von dieser Kirche stellen, habe ich anfangs nie verstanden. Und erst als mir irgendwann die Bedeutung vom Kreuz klar wurde, und das hat für mich schon ein einschneidendes, war für mich schon ein einschneidendes Erlebnis, als ich das erste Mal gecheckt habe und hat mich dann hinterher auch zum Glauben geführt eigentlich, können wir später nochmal drüber sprechen. Aber als ich das erste Mal gecheckt habe, es ging eine Weile. Also es ging eine Weile, bis ich das erste Mal geblickt habe, was das Kreuz eigentlich bedeutet. Wie ist es bei dir, Steve?
Ich finde es interessant, weil ich glaube, als Kind ging es mir ähnlich. Ich kann mich nicht erinnern, Entschuldigung, ich kann mich nicht erinnern, dass mich das Kreuz jemals irritiert hätte als Kind. Ich weiß auch nicht, ob es in meinen Klassenräumen hing oder so. Es war halt so da. Also man, an so einem Wegesrand war halt so ein Kruzifix. Und das war halt einfach so, so wie andere Dinge halt auch so sind, über die du als Kind nie nachdenkst. Und deshalb war das für mich nie erstaunlich. Mir ist es erst, als ich den Film The Passion of Christ gesehen habe, nochmal so richtig bewusst geworden, was das war, was das eigentlich wirklich bedeutet. Weil du kannst natürlich auch in der Bibel irgendwie mal so hören, wie ist so eine Passionsgeschichte und dann stellst es dir so ein bisschen vor, aber du stellst es dir halt auch schon so ein bisschen vor, so jugendschutzgemäß. Und das ist, da ist mir nochmal sehr aufgefallen, wie sehr Folterinstrument das eigentlich ist und die ganze Geschichte. Genau. Ja, Anki, du hast gerade vorhin gesagt, was das mit deinem Glauben eigentlich zu tun hat und da will ich dich nicht so leicht rauslassen. was hat denn das Kreuz dann für eine Bedeutung für deinen Glauben?
Ja, du hast vorhin ja den Film The Passion angesprochen und das war tatsächlich, das war der Wendepunkt bei mir. Also
im Ernst?
Ich kann es nicht anders sagen, wir haben das auf der Konfi-Freizeit an einem Abend, ich glaube, der Abend war schon so ein bisschen gepolt, dass wir alle ein bisschen emotionaler werden und uns das alles mal wirklich irgendwie zu Herzen nehmen und so. Und es war wirklich so eine andächtige Stimmung und es gab so verschiedene Stationen und in dem einen Raum konnte man eben einen Teil von The Passion gucken und es war eben dieser Teil mit der Kreuzigung. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir den kompletten geguckt haben oder nur den Teil mit der Kreuzigung, aber das war so ein krass einschneidendes Erlebnis für mich, dass ich wirklich gemerkt habe, dieser Mensch bedeutet mir was. Also so dieser Mensch und gleichzeitig dieser Jesus, dem das da gerade passiert. Also man weiß ja, dass es ein Film ist, so. Aber es hat mich ganz anders berührt, wie jetzt irgendwie so ein anderer Film, in dem jemand irgendwie Leid erlebt oder so. Und ich habe wirklich gemerkt, boah, das hat was mit mir zu tun und es hat was mit meinem Leben hier und jetzt zu tun. Und dieser Mensch hat das auf sich genommen für mich. Also der hat diese Leiden und diese Qualen aufgenommen, nicht weil das irgendwie gerechtfertigt war, sondern weil das Teil von einem größeren Plan ist. Und der ist an diesem Kreuz gestorben, damit ich mit Gott in Beziehung treten kann. Und das war wirklich, das war so ein einschneidendes Erlebnis. Und an dem Abend war es wirklich auch so für mich, dass ich gesagt habe, hey, okay, das hat was mit mir zu tun und ich möchte diesen Gott näher kennenlernen. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich an dem Abend dann irgendwie schon gesagt habe, ja, okay, Gott, du und ich, wir sind jetzt Buddies, aber es war auf jeden Fall ein krass einschneidendes Erlebnis, dass ich mich danach wirklich intensiver damit auseinandergesetzt habe, auch gesagt habe, ich möchte in eine Jugendgruppe gehen, ich möchte mich da mehr mit auseinandersetzen, wo ich wirklich irgendwie auch nochmal anders gebetet habe und dann, glaube ich, auch irgendwann wirklich mal so gesagt habe, hey, in so einem Gebet so, hey Gott, ich möchte gerne mein Leben mit dir zusammenleben. Und das war wirklich, also es war wirklich so ein einschneidendes Erlebnis und es war tatsächlich auch, glaube ich, der Abend vor oder nach meinem Geburtstag. Also es war auch noch um den Dreh rum an meinem Geburtstag. Und deswegen konnte ich das so gut festmachen, dass ich da gerade 14 geworden bin. Deswegen weiß ich das noch so genau. Und das war echt, also das war krass. Und von dem her, das Kreuz bedeutet mir schon was. Ja, auf jeden Fall.
Ich bin ganz so schwer beeindruckt. ja, nee, wirklich. Also so eine Geschichte habe ich nicht. Ich glaube, es ist bei mir ein viel, viel längerer Prozess gewesen von dieser Selbstverständlichkeit. Es gibt ja dieses Kreuz und dieser Jesus und dann, wie man das halt so ganz oft hört, so und der ist halt irgendwie für uns gestorben. Und was aber für uns bedeutet, ist ja erstmal so Phrase. Oder also
Ja,
Phrase ist jetzt sehr
voll.
negativ, aber ist erstmal auf jeden Fall
Nee,
eine
es
Formel.
stimmt.
Und
Ja, auf
die
jeden
wissen,
Fall.
was bedeutet, wissen halt mit der Formel was anzufangen und die nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich sogar eine Formel, von der viele auch säkulare Menschen schon mal irgendwie was gehört haben, auch wenn sie das vielleicht nicht füllen können mit einer Bedeutung. Genau, und ich glaube, es war erst bei mir so, als ich am Anfang vom Studium war. Und da hat es in Bonn, und da war irgendwie so ein Pfarrer, der war, glaube ich, schon im Ruhestand auch, und der hat so Radioandachten gemacht, und der hat gesagt, ja, also Jesus ist ja auch sinnlos am Kreuz gestorben, oder der Tod Jesu am Kreuz war sinnlos. Und dann gab es so eine Debatte darüber, ob der das so sagen darf oder so. Und da habe ich gedacht, das ist doch falsch, was der sagt, das kann doch wohl nicht sein. Aber da habe ich gedacht, aber warum kann es eigentlich nicht sein? Und dann habe ich erst so richtig angefangen, da deep reinzugehen und mich einzulesen. Und ich weiß, wir haben damals noch in dem Studentenwohnheim, in dem ich war, so einen Diskussionsabend gemacht, so richtig
Echt?
mit Vorträgen. Ja, er hat dann seinen Vortrag gehalten, und dann hat ein Freund von mir, der hat dann aus alttestamentlicher Perspektive, was das bedeutet, ein Opfer. Und diese Begriffe, der hatte da nämlich eine Hausarbeit gerade drüber geschrieben, und ich habe das so ein bisschen aus systematisch-theologischer Perspektive. Und dann hatten wir wirklich so eine altmodische akademische Debatte, wo das war wirklich, der Laden war also für unser Wohl wirklich ziemlich voll, und es war ganz, ganz spannend, aber ohne dass dieser Typ jetzt da, also ich glaube immer noch, es ist falsch, was er sagt, aber ohne dass der da so rausgegangen wäre, weiß ich nicht, ob ich so eine passionate opinion, also so eine Meinung dazu gehabt, denn das hat bei mir sehr stark das vertieft, aber ich muss auch sagen, auf einer sehr intellektuellen Ebene. Also was du gesagt hast, ist ja sehr herzensmäßig, und das war einfach sehr so, das war sehr kopfmäßig. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das je ganz durchdringen kann, dieses für mich, hast du ja vorhin gesagt. Aber ich glaube, passiert immer so stückweise mehr in meinem Leben, dass das so, was dieses für mich immer wieder in jeder anderen Situation, immer in einer anderen Schattierung. Und ich glaube, das ist auch das, jetzt rede ich so viel am Stück, aber ich glaube, das ist auch das Spannende an diesen biblischen Texten, dass die das auch nicht. Die Frage, die mich manchmal so aufregt, ist, oder der Satz, der mich manchmal so aufregt, ist, wenn Leute sagen, Jesus musste ja sterben für. Und da kann man sich natürlich aussuchen, was es ist. Also weiß ich nicht, weil du Selbstbefriedigung machst oder sowas, und dann, das hat man ja früher dann den Leuten gesagt, dann weint Jesus, und dafür ist er doch nicht ans Kreuz gegangen, dass du jetzt. Und ich finde dieses Müssen ganz merkwürdig. Die neutestamentlichen Texte lassen das auch ganz oft, also die beschreiben ja einfach oft nur, das ist passiert. Und dann so, ja, und es steht ja auch schon irgendwie im Alten Testament und so, dass sich da jemand opfert und so, aber man merkt so ganz krass, die kommen alle nicht darauf klar, dass es passiert ist. Und dann sagt man sich so, was kann jetzt irgendwie eigentlich, wie macht es Sinn? Und dann sagt ja, im Alten Testament, da steht doch schon sowas, und deshalb muss es irgendwie Sinn machen. Und das Neue Testament ist auch voll mit unterschiedlichen Ideen, wie man das nennen kann. Und es ist schon irgendwie ein Opfer, es ist irgendwie eine Form von Lebenshingabe, aber ist Opfer nicht auch ein Bild für eben diese Hingabe? Und also ist das Lamm, das dahin geht, ist es nicht eben ein Bild für das, was passiert? Und bei Markus heißt es, der Schuldschein ist zerrissen, oder das Lösegeld ist bezahlt. Und es sind einfach andere Bilder nochmal für dieses Hingeben. Und deshalb finde ich, das ist manchmal so mit Muster und so, ist, also er hat es ja einfach gemacht. Und dann können wir diese Bilder, warum es war und was es am Ende bewirkt hat, so unterschiedlich benennen. Aber ich stolper ganz oft über dieses Muster. Wir können gar nicht sagen, ob es so sein musste. Wir können sagen, es war so. Und das Einzige, wie es für uns Sinn macht, ist Schuldschein, Lamm, Opfer, was habe ich noch gesagt, Lösegeld. Genau. Jetzt habe ich so viel am Stück geredet, aber macht das irgendwie Sinn, dass ich mich darüber so aufrege?
Ja, also ich muss sagen, zwischendrin habe ich ein bisschen den Faden bei deinen Gedanken verloren, aber im Großen und Ganzen habe ich, glaube ich, verstanden, was du sagen würdest. Nur falls es jetzt manchen von unseren HörerInnen auch so geht, bleibt dran. Wir werden da noch weiter drauf eingehen. Ich fand's voll spannend, dass du von deinem Professor erzählt hast, weil ich mir so dachte, wenn das Ganze ein Film wäre, dann wäre er so der Böse, und ganz am Schluss würde safe halt rauskommen, dass er das nur gesagt hat, damit ihr euch alle damit auseinandersetzt und
Nee,
dann
das war ein
irgendwie so.
Pfarrer, das war eine Radioandacht, das war kein
Ah
Professor.
ja, oh ja,
Also
okay.
das wäre jetzt letztendlich auch egal, die Rolle würde trotzdem
Ja.
stimmen, aber ein Professor war es wirklich nicht. Möchte ich
Ja,
einfach nochmal
okay, verstehe.
festhalten.
Verstehe. Aber ich finde es total, ich find's total spannend, dass du jetzt direkt auf die Auswirkungen vom Kreuz quasi zu sprechen gekommen bist. Und ich musste dabei ganz, ganz stark auch daran denken, was eigentlich kurz davor passiert ist. Also dieses Gebet von Jesus im Garten Gethsemane, wo er ja wirklich also so am Ende ist mit den Kräften und mit allem, was geht. Und er dann ja wirklich so bittet und sagt, hey, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und dann ist natürlich halt schon die Frage, also gerade auch wegen dem Müssen, weil du das so angesprochen hast, weil natürlich, was heißt müssen, was muss Gott schon? Also so, Jesus ist ja irgendwo Gott und dann ist halt die Frage, was muss er schon? Aber Jesus hatte auf jeden Fall diese krasse Gottesbeziehung, diese krasse Gehorsam, dieses krasse Vertrauen, dass er gesagt hat, und am Ende ist halt trotzdem dein Wille geschehe und nicht meiner. Und da konnte er das so differenziert betrachten, dass er halt wirklich irgendwie aus seiner Situation heraus wahrscheinlich schon diese Nachwirkungen und das, was mit sich bringt, wahrscheinlich irgendwie schon wusste oder gesehen hat oder zumindest wusste, wofür es gut ist. So. Aber ist mega spannend.
Also ich glaube, was mich daran stört, ist so ein bisschen diese Vorstellung, die es so auch nicht in der Bibel gibt, dass also dass sozusagen, da kam jetzt der Gottessohn und der musste dann irgendwie, weil die Sünde eine Ehrverletzung ist, ein sehr germanisches Rechtsmodell, das ist nicht ursprünglich biblisch. Und weil die Ehrverletzung Gottes durch die Sünde so groß war und dann konnte Gott nicht anders, er musste ein, also die Germanen haben halt gesagt, um eine Ehrverletzung von jemand sehr Wichtigem auszugleichen, dann braucht es ein sehr, sehr gewichtiges Opfer. Das kann quasi nur jemand sein, der genauso wichtig wie der andere ist. Mhm. Also wenn ein germanischer Graf, was weiß ich, ob die Grafen hatten, aber ein Adeliger vielleicht, also oder ein Fürst. Wenn dessen Sohn umgebracht worden wäre und dann hätte es gesagt, also pff, das kann man nur ausgleichen, indem man jetzt den Sohn von dem gegnerischen Fürsten auch umbringt, weil die gleich an Würde waren. Und für die Germanen war halt das Problem, aber wenn Gott jetzt dadurch beleidigt oder verletzt wird durch unsere Sünde, kann das ja niemand ausgleichen, weil niemand Gott ist. Und dann hat man deshalb musste der Sohn Gottes sozusagen geschlachtet werden, um das irgendwie zu machen. Und das ist ein Bild, was einerseits was nicht so nicht biblisch ist und andererseits, was ich auch dann merkwürdig finde, vor dem Hintergrund, dass wir ja in Johannes 1 ja auch sagen, das ist Gott. Jesus ist auch Gott. Und deshalb ist es ja nicht so ein unschuldiges Kind, was irgendwie dahin geschleppt wird, weil die anderen Leute doof sind, sondern es ist ein souveräner Akt von Gott, das zu machen. Und das finde ich nochmal, das ist einfach nochmal ein ganz anderer Akzent.
Mhm. Ja.
Oder ist es weird?
Nee, ich find's spannend. Ich habe diesen Gedankengang von den Germanen noch nie gehört vorher. Finde ich aber interessant. Ich glaube, ich würde gern mit dir einfach kurz mal drüber sprechen, wieso kommen denn die Christen auf diesen absurden Gedanken, dass der Tod von einem Menschen am Kreuz irgendwas mit der Sündenvergebung zu tun hat? Weil ich muss ehrlich sagen, das habe ich lange nicht verstanden. Und ich glaube, ich würde da einfach nochmal basic mit dir kurz drüber sprechen. Also diesen einen Gesichtspunkt, wie man sehen kann, hast du jetzt ja gerade schon genannt. Aber grundsätzlich, wie kommt man denn auf die Idee, dass dafür, dass jemand am Kreuz stirbt, das irgendwas mit mir jetzt zu tun hat? Also warum? Kannst du das in so ein paar Sätzen runterbrechen?
Also für mich ist es jetzt auswendig natürlich auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist halt erstmal der Dreh, den sich die ersten Christen darauf machen konnten. Mhm. Also man kann Ostern ja auch unterschiedlich deuten. Man kann ja auch sagen, Jesus ist irgendwie gekreuzigt worden und damit ist er und seine Botschaft hat allen Boden verloren. Und alle, die an ihn geglaubt haben, mussten sehen, okay, das führt zu nichts. Und dann kam Ostern. Und dann war das aber die Bestätigung, es führt doch nicht zu nichts, sondern es führt zu was und es geht weiter. Und die Botschaft von Jesus geht weiter. Und das ist ja auch ein Modell, wie man Karfreitag deuten kann.
Mhm. K-Day meinst du?
K-Day, yes, of course. Und das hängt nicht, das ist dann nicht so stark auf diesem Sündenaspekt, sondern das ist eher so auf dem Aspekt, was Jesus gesagt und wie er gelebt hat, das ist das Ding. Und dass er auferstanden ist, ist die Bestätigung dessen, dass das nicht, dass es nicht vergangen ist, sondern es weitergeht. Und trotzdem haben, glaube ich, dann die ersten Christen auch sehr versucht, wie kann man das aber verstehen und verständlich machen. Und da taucht ihnen im Alten Testament, was die ja alle super gut kannten, Jesaja auf mit dem Gottesknechtlied. Und da ist eben das Beispiel für den einen, der unschuldig ist und für die anderen, in den gelitten hat und in den Tod gegangen ist. Mhm. Und dass die das gelesen haben müssen und gedacht haben, ja, aber so ist es doch. Das ist doch der, von dem da die Rede ist. Er war ohne Sünde und ist unschuldig gemartert worden. Und wenn da steht, das ist für unsere Sünden, dann it makes sense. Das ist der Sinn, den die daraus gemacht haben. Und ich finde, die sind halt am allernächsten dran gewesen. Wer bin ich, denen zu widersprechen, dass sie da, dass sie das jetzt falsch gemacht hätten? Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sagt, das ist deren Haupt. Deutung, die machen und dann alles, was Paulus irgendwie sagt und dann, ich glaube, es ist mit dem Lösegeld und so und jetzt ist Markus, aber das ist einfach eine andere Bedeutungsschattierung nochmal. Aber das Allerwichtigste ist, glaube ich, also es gab diesen Jesus und der hat so viel Liebe gezeigt, dass es für manche schwer auszuhalten war, weil diese Liebe die Strukturen ihres Systems ins Wanken gebracht hat. Von Opfer, von Tempel, von auch römischer Staatsautorität und so weiter. Und das haben sie nicht ausgehalten und deshalb haben sie ihn umgebracht und die Osterbotschaft hat das wieder ins Recht gesetzt. Und das bedeutet was für alle Menschen und ihr Verhältnis zu Gott. Ja. Und ob das jetzt ist, dass sozusagen da jetzt also dieses Opfermäßige die Sünde vergeben hat oder ob man sagt, ohne Ostern oder ohne Karfreitag und Ostern wüssten wir von diesem Jesus nichts mehr, weil dann wäre es irgendein Wanderprediger gewesen, der mit 80 irgendwo gestorben wäre. Also diese Botschaft, die Jesus hatte, ist nur dadurch uns allen konserviert, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Nur das hat diese Botschaft gerettet. Und dann ist er natürlich auch für alle gestorben. Du runzelst gerade so die Stirn.
Ja, wieso sollte das denn nur deswegen uns erhalten bleiben? Der hat ja auch ansonsten krasse Sachen gemacht. Und darüber wurde ja auch schon berichtet, oder? Also finde ich jetzt eine steile These zu sagen, wenn der irgendwo anders gestorben wäre, wäre es nicht so. Also
nicht, wenn er vielleicht irgendwo anders gestorben wäre, aber die Art und Weise, also ich glaube, wenn er mit 80 im Bett gestorben wäre und dann wieder auferstanden, es wäre irgendwie eine andere Geschichte gewesen. Und ich glaube, das Leben, so wie Jesus gelebt hat,
eine andere Geschichte führt auf jeden auch Fall,
nur,
ja.
führt
ja.
auch nur, kann auch nur daraufhin geführt haben. Ich glaube, das wusste er auch schon sehr früh, dass die Art und Weise, dieses nach Jerusalem gehen und was das eigentlich wirklich bedeutet, was er da gemacht hat. Und wir sehen auch an den neutestamentlichen Texten, es gab mal einen aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich, einen großen Theologen, der gesagt hat, die Evangelien sind alle Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung. Dass die alle diesen Tod irgendwie ganz krass am Kreuz verarbeiten und dann gibt es auch noch, also er hat auch so Kranke geheilt und er hat auch so Reden gehalten. Aber keine dieser, also alle diese Geschichten haben als ganz krassen Fokuspunkt diese Passionsgeschichte und dieses, ich habe sie vorhin aufgeschrieben, also Markus hat 11 Kapitel so und dann von 11 bis 16 ist aber, oder 10 Kapitel so und von 11 bis 16 ist Passionsgeschichte und das ist der erste Evangelist und das ist ja super viel Raum für einen super, super kurzen Zeitraum. Also du hast ja für 3 Jahre oder ein Jahr, je nachdem, hast du halt 10 Kapitel und dann hast du halt für eine Woche hast du den Rest. Und ich glaube schon, dass es ja keine völlig abwegige These ist, die ich da geäußert habe.
Nö, ja, ich glaube, vielleicht habe ich es ein bisschen falsch aufgefasst, weil ich mir so dachte, also in der Bibel stehen ja ganz viele Geschichten von Menschen, die nicht irgendwie wegen ihres Todes jetzt bekannt sind oder so. Also ich wollte damit eigentlich, ich habe mich nur damit gestoßen, dass es, dass Jesus nicht bekannt geworden wäre, wenn er nicht am Kreuz gestorben wäre. Also natürlich hat es eine ganz andere Bedeutung.
Ich glaube, wenn du die Kontinuität auch siehst zum Judentum, was es vorher so gab, ist jetzt, also Jesus greift ja super, super viel aus dem Alten Testament. Das heißt,
ja, auf jeden Fall.
Das ist dann auch so mittelrevolutionär. Er macht immer wieder einen ganz anderen Akzent und so, aber das, was ihn wirklich unterscheidet von jüdischen Propheten, die ja auch mal ein Wunder gewirkt haben, ist diese Tod- und Auferstehungssache. Das unterscheidet ihn von allen, die vor ihm waren.
Ja.
So meine ich es ein bisschen, weißt du was?
Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ist es nicht auch so, dass im Islam taucht Jesus ja auch auf, ist dort aber nur ein Prophet Die glauben auch nicht, dass Jesus auferstanden ist, oder?
Ich bin wirklich kein Profi, aber ich habe das auch schon gehört, dass die sagen, Jesus war nur scheintot oder ohnmächtig, weiß ich nicht. Und dass er nicht wirklich...
Echt?
Das ist keine...
Ja. Ah. Ah, witzig, okay. Nee, das wusste ich nicht.
Also ich glaube, das ist jetzt unfair, wenn ich das jetzt so behaupte, aber das ist so, wie ich es im Hinterkopf habe.
Ne, wir sind jetzt hier ja auch kein Podcast, der das irgendwie jemals geclaimt hat, dass hier alles für bare Münze.
Wenn es jemand weiß, dann soll er es gerne drunter schreiben. Ich meine, es wäre so, dass die sagen, Jesus wäre eigentlich gar nicht wirklich gestorben, sondern, und wie dann der Turn ist, warum er nicht wirklich gestorben ist, ob das eine Ohnmacht war oder ob die ihn irgendwie, genau. Oder
ja, wenn ihr es wisst,
oder ob es Verwechslung war, ich weiß es nicht mehr. So, genau, ja.
Wenn ihr es wisst, schreibt gerne oder kommentiert unter den Post oder benutzt den Hashtag K-Day und dann werden wir es auf jeden Fall irgendwie finden. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über die Symbolik, glaube ich, sprechen. Hattest du mal irgendwie eine, hast du erstmal noch ein bisschen so oberflächlich, hast du irgendwie so ein Schmuckstück oder irgendein, was weiß ich, Schlüsselanhänger oder irgendwas mit einem Kreuz, so irgendwas so statementmäßig? Oder hast du mal überlegt, sie auf dem Knöchel zu tätowieren oder so?
Ach, bei Tätowierungen haben wir eine ganze Folge gemacht, da habe ich schon so viel drüber nachgedacht. Auf dem Knöchel jetzt vielleicht nicht. Aber ich hatte ganz lange eine Kreuzkette. Also eine so aus meiner Gemeinde mit dem Hugenottenkreuz ganz lange. Und dann dachte ich irgendwann, nee, so ein Kruzifix muss es schon sein. Und ich habe erst seit ein, zwei Jahren, glaube ich, nee, Quatsch, seit ich den Ring trage, über den wir auch schon mal eine Folge gemacht haben, da müsst ihr leider zurückblättern. Erst seit ich den Ring habe, habe ich das Kreuz sozusagen abgelegt. Aber Jesus, was ist das Kreuz abgelegt? Klingt jetzt auch so. Es war wirklich
du eher. Du sollst das Kreuz täglich auf dich nehmen.
Eher eine Fashion-Entscheidung als jetzt eine Glaubensentscheidung.
Okay,
und ich habe den Ring natürlich viel mehr im Auge als das Kreuz, was ich so um den Kopf. Aber so, es fällt mir ein, ich kann dir einfach mal dieses Kruzifix zeigen, was ich dir vorhin gesagt habe. So, hast du es auch gesehen. Anki ist begeistert.
Das ist schön, ja.
Zu Tränen
hätte ich mir
berührt.
Jetzt nicht hier hingestellt, aber ja. Ich glaube auch einfach, weil ich glaube tatsächlich, weil ich einfach immer noch, ich finde es immer noch ein bisschen ein beklemmendes Gefühl, so ein Kruzifix, es macht mich immer so ein bisschen betroffen, weil ich einfach diesen Jesus so lieb habe und mir das dann irgendwie so jeden Tag so anzugucken, wie er da so, hey, also ich glaube, ich würde mir lieber so eine leere Grabhöhle irgendwo hinstellen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das fände ich weniger schlimm, weil es ist irgendwie die frohe Botschaft an der frohen Botschaft, ist ja, dass er wieder auferstanden ist. Und ich frage mich auch tatsächlich, warum man nicht diese leere Grab oder diesen Stein oder was weiß ich was als Zeichen genommen hat. Also, weil ich denke mir, das ist doch eigentlich viel, viel krasser, dass er auferstanden ist. Ich meine, wir können ja noch froh sein, dass es im Endeffekt ein Kreuz war und dass heutzutage keiner mehr das so vor Augen hat, dass Menschen damals gekreuzigt wurden. Jetzt überleg mal, Jesus wäre irgendwie erstochen worden und wir hätten alle so Ketten mit so einem Messer oder so. Das wäre ja total komisch.
Oder mit einer Kettensäge enthalten.
Ja, boah, ich will es mir gar nicht vorstellen.
Also ich habe das lange auch gedacht und ich dachte, wir sind sehr fokussiert auf diesen einen Tag im Leben Jesu.
K-Day.
Und jetzt haben wir klar auch gesagt, dass es ein Tag ist, der den ganzen Unterschied macht, aber eben auch mit Ostern zusammen den ganzen Unterschied macht.
Ja, voll.
Und man darf das, ich glaube, es gibt wenig Dinge, von denen man wirklich sagen kann, sie sind theologisch richtig, richtig falsch. Nee, vielleicht gibt es schon sehr viele Dinge, von denen man das sagen kann. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man ja über viel nachdenken, aber was man nicht machen kann, ist Karfreitag und Ostern auseinanderreißen. Das ist falsch. Das ist Häresie. Das sage ich jetzt einfach mal so. Aber was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich mich in Rage geredet habe, ich habe das ganz lange auch gedacht, so wie du. Und wir haben hier auch mal eine Podcast-Folge gemacht, ich weiß nicht, was es ging. Da habe ich gesagt, manchmal glaube ich, mir geht es noch zu gut und ich glaube, durch Leiden kann man auch viel, oder was Leiden ist jetzt ein großes Wort, aber dadurch, dass es einem auch nicht so gut geht, kann man auch viel an Tiefe im Glauben und im Leben gewinnen.
Mhm.
Und ich hatte letzten Sommer eine Phase, wo es mir auch nicht so gut ging und da habe ich das nochmal sehr viel verstanden von, wenn dieser Jesus runterkickt und du denkst, du verstehst es.
Ja.
Wir haben es in der Antike.
Jetzt habe ich deinen Punkt verstanden.
Den Mithras-Kult, vielleicht kann ich mich heute auch nicht gut artikulieren.
Nee, doch, alles gut.
Den Mithras-Kult als so in der Antike so eine Erfolgsreligion und so. Und die haben, glaube ich, so einen Stier als Wahrzeichen, nach dem sie sich richten. Und es ist irgendwie alles potent und sexy und geil und so. Und es ist, glaube ich, schon so eine Form von Religion, wo man sagt, das ist eine Menschen, denen es nicht gut geht, da wollen wir hin. Das ist was, das ist das, da wollen wir hin. Das hast du ja heute auch so ein bisschen Prosperity Gospel und so, also auch eine Zungenschlag des Christentums, die sagen, ja, und Wohlstand ist es doch eigentlich. Und wenn du im Wohlstand bist, dann weißt du, dass du gesegnet bist und wenn du auf der Erfolgsspur bist und so. Und das ist, glaube ich, was, wo Leute sagen, ja, da will ich hin. Aber ich glaube, dass dieses Kreuz sagt halt einfach, das ist sehr viel von so ist die Welt. Und diese Erfahrung machen wir irgendwie alle. Und das halte ich für viele Menschen ja nicht so dieses, nur dieses, da wollen wir hin, sondern auch dieses, so ist es. Mhm. Und oder so war es mal und so habe ich es erlebt und dann kam Ostern. Mhm. Und ja, dafür, ja. Also dieses Verständnis hat, glaube ich, ganz viel mit diesem Jesus da, Gethsemane, hast du vorhin gesagt. Wer kennt nicht diese Momente, wo er sagt, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dass wir einen Gott haben, der, wenn der Mensch es sagt, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Wie oft habe ich das schon gedacht, jetzt nicht in Todesstrafenmomenten, aber eben schon auch in Lebensmomenten. Und das finde ich das ganz, ganz Starke daran. Und wenn ich jetzt auch seelsorglich manchmal Kontakte habe zu Leuten, die irgendwie im Krebs sind oder so, oder die dann, das macht ja auch was körperlich mit einem. Und wo du das Kreuz anguckst und denkst, ja, das verstehst du.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine unendlich tiefe Botschaft auch.
Ja.
Und natürlich hätte die, ich finde das irgendwie eine charmante Idee, wie du es gesagt hast, dieser runde Stein, wenn man den um den Hals hängen hätte, hätte das vielleicht auch, aber vielleicht auch anders. Aber ich glaube, man muss einfach viel zweisprachiger denken, mit Karfreitag und Ostersonntag. Und in meiner Kirche hängt auch nur in der, du warst ja schon mal da, ne? Nur in der Ecke das große Kruzifix und in den Gemeinderaum segnet irgendwie der Jesus, der Auferstandene. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, das stimmt. Ich finde es total spannend, was du gerade gesagt hast, weil ich habe auch in der Vorbereitung für die Folge habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht und dann kam mir auch so der Gedanke oder weiß ich, vielleicht war es auch eine Eingebung, I don't know, weil so tiefgründige Gedanken habe ich selten. Aber ich habe mir auch geschrieben, am Kreuz ist uns Jesus... Nee, Moment, ich habe keinen vollständigen Satz aufgeschrieben. Aber dass uns Jesus am Kreuz so nah ist wie sonst nie. Also, dass er da so sehr Mensch ist wie sonst nie. Also, er ist da ja so leidend, so erniedrigt, so hilflos, so verzweifelt. Und ich finde, voll oft hat man so diesen Moment, wo man so denkt, ja gut, aber der Jesus, der wusste ja, was passiert. Ja gut, aber der Jesus... Der weiß ja auch, was in den Menschen wirklich drinsteckt. Ja gut, aber der Jesus, der hat ja leicht reden, weißt du so, der hat ja den Überblick und so weiter. Und in dem Moment ist er halt wirklich, und halt, ich finde schon vor allem in Kombination auch mit Gethsemane, also ich finde, da wird es mir wirklich klar vor Augen und irgendwie echt krass, aber ich finde es echt crazy, dass man da so richtig merkt. Und einerseits ist er da natürlich auch so richtig Gott. Also wenn du halt jetzt sagst, hey, okay, ist es halt der Sohn Gottes, der da halt gerade geopfert wird. Von dem her, es ist natürlich beides. Jesus ist ja auch beides.
Der sich aber opfert auch.
Genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Und aber er ist halt einfach so krass Mensch in dem Moment. Und das stimmt. Und ich bin froh, dass ich noch nie in meinem Leben solche Leiden erleben musste, wie ich mir da bei der Passion irgendwie angeguckt habe. Wo ich mir dachte, krass, also... Oh, der hat, also da, und dann denke ich manchmal auch, ich brauche mit meinen kleinen Zipperlen vielleicht auch nicht kommen jedes Mal und ihm irgendwie vorheulen und so, aber trotzdem weiß ich, dass es okay ist und dass er es versteht und einfach, weil er da mit drin ist, ja.
Das denke ich manchmal auch und ich glaube, das ist aber falsch. Sie so diesen Vergleich zu machen und zu sagen, im Vergleich zu Jesus am Kreuz geht es mir doch eigentlich sehr gut und ich bin nicht... Ich bin nicht sicher, ob Gott so denkt. Auf Gott
nee,
so denkt,
so denkt
stell
dich
doch
nee,
mal nicht so
Fall.
An, Anki nee,
nee,
denkt oder er auch Steve, nicht. Ihr wehleidigen Bitches oder sowas.
Aber ich glaube, ich bin manchmal schon auch jammernd. Also manchmal ist es für mich auch gar nicht so schlecht, mich mal drauf zu besinnen, dass es mir schon wirklich gut geht auch.
Ich glaube, das kann tückisch sein, sich ins Verhältnis zu anderen zu setzen. Und es kann, auch manchmal einen so ein bisschen erden und sagen, okay.
Ja. Soll ich dir mal noch erzählen, was das Kreuz bei uns im ICF so für eine Bedeutung hat? Ich wollte dich mal gerne noch
das Cross,
in unsere
meinst du?
Sphären, the Cross, you know it. Wir haben, nee, tatsächlich hat diese Handlung, die wir da haben, hat tatsächlich eine deutsche Bezeichnung, eine der wenigen deutschen Bezeichnungen.
Lebensübergabe.
Nee, Tausch am Kreuz heißt es. Kannst du dir da was drunter vorstellen? Spekulier mal, was du glaubst. Was ist denn Tausch am Kreuz?
Du legst Jesus deine Sünden hin und er gibt dir dafür seine Liebe.
Ja, im übertragenen Sinne eventuell.
Also ich kenne das nur, diese Lebensübergabe so, also da kommen Leute hin und sagen so, Jesus, jetzt gehört dir mein Leben oder so.
Nee, dann doch nicht. Also ich finde, Lebensübergabe ist ja eher so diese, also so mehr oder weniger einmalige, aber so lebensverändernde Entscheidung für mich zumindest gewesen. So, hey Gott, ich möchte jetzt mein Leben mit dir leben. Und manchmal erneuert man das dann vielleicht auch oder so. Oder wenn man sich von Gott entfernt hat und wieder kommt. Sowas, aber das ist es nicht. Tausch am Kreuz ist tatsächlich eher so, du kannst, also so bildlich gesprochen so, du legst Gott das hin, was dich gerade belastet. Also es ist eher so eine, du legst deine Lasten hin und du nimmst dir das, was du gerade brauchst. Also zum Beispiel, Jesus, ich leg dir meine Trauer hin und ich nehme von dir deinen Frieden und deine ewige Freude oder so. Und dass man das wirklich eher so ausspricht. Oft macht man das auch quasi, also vor Zeugen oder so kann man das machen. Also wenn man zum Beispiel in einem Hauskreis ist oder irgendwie einen Freund hat oder so, einfach weil es hilft, das zum einen auszusprechen, weil es dann nochmal ein bisschen realer wird und zum anderen auch, wenn jemand anderes noch mit dabei ist, der dich dann vielleicht auch einfach in 2 Wochen nochmal fragt, so hey, wie ist es denn? Hat es irgendwie dir geholfen? Konntest du es für dich annehmen oder so? Und dass das Kreuz da tatsächlich eher so ein Ort ist für Erneuerung, für Vergebung, für Begegnung mit Gott, aber halt auch so für Erleichterung. Also du legst wirklich quasi sinnbildlich das ab, was dich belastet und formulierst aber auch, was du brauchst. Also es ist auch so eine Erbauung und Ausrüstung. Und das finde ich tatsächlich, also kenne ich nur aus dem ICF und fand ich am Anfang auch ein bisschen komisch, aber ich habe es dann tatsächlich das ein oder andere mal ausprobiert und ich finde, das hat mir total geholfen, wirklich auch so zu formulieren, was genau belastet mich denn gerade und was genau gibt mir denn Gott, also auch sich darauf zu beziehen, was Gott in der Bibel denn verspricht, was er uns gibt. Also er gibt uns ja nicht unbedingt, was weiß ich, Wohlstand und Reichtum und dass wir nie wieder Leiden erleben oder so, sondern er sagt halt, hey, Frieden, Freude, Gnade, was weiß ich. Also da gibt es ja so viele Dinge, die man sich quasi am Kreuz holen kann. Und irgendwie finde ich es ein schönes Bild, dass man so sagt, man kommt ans Kreuz und legt was ab und nimmt was mit. Wie so ein Abreißzettel.
Ja, das finde ich nur total, also finde ich total schön, das auch in der Bewusstheit zu tun. Also ich erinnere mich so ein bisschen an das, was ich manchmal morgens in meiner stillen Zeit mache, aber das ist eher so, das ist nicht so bewusst, das nehme ich jetzt. Ich finde den Gedanken eigentlich sehr schön, da nehme ich, also da lege ich natürlich auch schon was hin, was, wenn ich da was mache und bitte auch um was, aber das Nehmen ist ja fast noch ein bisschen stärker als das Bitten. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ach, schön.
Ich muss gerade denken, dieses in Anspruch nehmen halt. Also so, es ist ja nicht nur so ein Wunschkonzert, sondern so ein, hey Jesus, und du hast gesagt, du schenkst uns deinen Frieden.
Ja, genau. Also,
möchte ich jetzt in Anspruch nehmen.
Ist ein Bauen auf das, was genau versprochen ist.
Ja.
Ja, finde ich stark gut. Der Luther beschreibt übrigens das Erlösungsgeschehen auch als fröhlichen Wechsel. also deshalb, da musste ich nämlich, das wäre nicht meine zweite Theorie gewesen, ich weiß nicht, wie ich die jetzt im ICF verbaut hätte, aber das hat mich natürlich total daran erinnert, was ich auch ein schönes Sprachbild finde.
Ja, ich finde aber auch das, was du gemeint hattest mit dem Übergabegebet, ich sehe das bildlich manchmal auch so vor mir, so wie wenn so ein Mensch so ans Kreuz hinläuft und danach so im Schatten vom Kreuz quasi einfach so weiterläuft und das Kreuz markiert halt quasi wie so ein Punkt auf dem Lebensweg. Kannst du es dir ungefähr vorstellen? Also so ein Bild habe ich.
Ich kann es mir total gut vorstellen, ja.
Ja?
Oh, ja, ich bin selber erstaunt, weil die Erklärung nämlich gar nicht so gut war. Aber ich habe gedacht, ja, so muss sie es meinen.
Ja. Oh. Ja, doch, ich hoffe, euch geht es auch so, wenn ihr gerade zuhört.
Aber ich finde, das
ist
schon,
der Kreuz
gut,
ist halt irgendwie so ein Wendepunkt im Leben und es ist eigentlich ganz cool, dass man das mit so einem Symbol halt so festmachen kann. Alright, Stevie, ich würde jetzt sagen, dass wir für die neue Season jetzt unsere brandneue Rubrik kurz einführen. Wir haben uns was Neues überlegt für diese Season und zwar haben wir die External Questions, wie man so schön auf Englisch sagt oder im ICF vielleicht sagen würde, I don't know. Nee, Spaß beiseite, wir haben Fragen vom Producer, die er uns immer hier reingibt für eine Folge, die wir manchmal kennen, manchmal auch nicht. Da schauen wir uns jetzt eine Frage an, die quasi von außerhalb kommen und werden uns dazu unterhalten. Steve, ich mache jetzt mal das coole Wischgeräusch, wie als würde diese Frage zu dir reinfliegen. Macht es so? Wahrscheinlich nicht. Egal, lies die Frage vor.
Wie erklärt man die Bedeutung des Kreuzes einem Nichtchristen oder einer Nichtchristin?
Ich finde, Nichtchristen klingt immer schon so richtig. Ich weiß auch immer nie,
das
wie es anders...
Das klingt total segregiert.
Ne? Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man es anders
diese
ausdrücken
Leute
kann.
Halt
aber
auch noch.
Ja.
Jemandem, der mit dem Christentum nicht vertraut ist.
Ja. Kennst du die 4 Punkte?
Nein, die kenne ich nicht.
Die gibt es so als Armbänder. Und da sind so 4 Punkte drauf. Eins mit einem Herz, eins mit einem X, eins mit einem Kreuz und eins mit einem Fragezeichen. Und ich finde, anhand von diesen 4 Punkten kann man das immer ganz gut erklären oder so erkläre ich es mir auch immer wieder selber, wenn ich es manchmal vergesse. Das ist quasi, die 4 Punkte stehen eigentlich für das Evangelium. Also das erste, das Herz ist, Gott liebt uns. Das zweite, das X ist so, aber durch die Sünde sind wir getrennt von Gott. Und dann kommt das Kreuz, das quasi wie so für die Versöhnung steht. Und dann am Schluss das Fragezeichen für dieses, jetzt musst du dich halt entscheiden, ob du dieses Geschenk vom Kreuz annimmst.
Oh.
Ja, aber es ist schon so.
Also sonst kommst du in die Hölle.
Na, das habe ich nicht gesagt. Aber ich finde, es ist schon so eine Frage, oder das war zumindest die Frage, die ich mir gestellt habe damals, so hat das denn wirklich was mit mir zu tun? Weil ich finde, so diese Geschichte kennt man, wie du sagst. Mm. So diese, auch diese Formel so. Durch das Kreuz sind wir irgendwie wieder versöhnt mit Gott oder so. Aber ob man es halt wirklich so für sich annimmt, ist die andere Frage.
Mhm.
Und da finde ich tatsächlich, kann man zumindest einen Teil der Bedeutung des Kreuzes ganz gut erklären.
Finde ich ganz gut. Ich finde übrigens auch, das Wichtige ist sozusagen, dass man das hinkriegt, sagen, das hat für mein Leben eine Bedeutung. Es ist was Luther super, super stark macht, dieses Pro me, für alle, die natürlich fließend Latein sprechen unter unseren Hörerinnen und Hörern, das Pro me, oder wie du einfach vorhin die ganze Zeit gesagt hast, für mich. Und,
ach so, ich dachte jetzt Pro me, ich habe es jetzt von Französisch abgeleitet, promen, oder halt
Pour moi.
Ein Pro me, ein Versprechen, aber es ist auch ein Pour moi.
Ah, aber das Pour toi ist ja aussi en promesse.
Oui, oui, bien sûr, d'accord. Nächste Folge übrigens auf Französisch.
Ich glaube, ja. Also das finde ich eine interessante, auf jeden Fall eine sehr, sehr klare und übersichtliche Sache. Ich glaube, ich würde es eher so ein bisschen erzählerischer machen, wie eigentlich am Anfang der Folge.
Ich würde es einfach so einen Ausschnitt von The Passion
einen
zeigen.
Link zu unserer Folge sagen. Weil was man schon mal so hervorragend gesagt hat, wie wir gerade, das kann man eigentlich fast nicht besser.
Na, vor allem halt in 30 sagen. Minuten halt bereits schon, da kann man echt viel reden. Weil das ist halt das Ding, du kannst das Kreuz halt auch echt sehr schlecht nur in einem Satz, also zumindest nicht umfangreich. Also wir haben das auch nicht umfangreich gerade. Also.
Ich glaube, man muss schon irgendwie vorher mal etablieren, wer dieser Jesus überhaupt ist.
Ja, auf jeden Fall.
Weil nur irgendjemand, ja, genau. Ja.
Ja, doch, würde ich auch sagen. Aber ich glaube auch, also klar, ich meine, wir haben jetzt echt schon eine ganze Weile über das Kreuz gesprochen und trotzdem gibt es wahrscheinlich so viele Facetten, die wir jetzt gar
es
nicht
ist unglaublich, haben. Also es ist unglaublich breit und das finde ich aber das Schöne auch, dass man ganz oft eine neue Facette entdeckt.
Mhm.
Und das finde ich auch das Schöne, dass die biblischen Geschichten unterschiedliche Facetten stark machen, welche, wo Jesus mehr oder weniger leidet und wo es unterschiedlich beschrieben wird mit den Dingen, die ich vorhin gesagt habe, irgendwie Lamm und Lösegeld und Schuldschein zerrissen und so. Also die Bibel selbst hat da unterschiedlichste Facetten und ich finde es toll, dass man die auch dann immer so weiter entdecken kann, dass man nicht so festgelegt ist nur auf das eine und das ist jetzt das Wahre.
Ja.
Sondern lebensbiografisch, glaube ich, bedeutet es einem immer noch mal was anderes.
Ja, das ist allgemein, finde ich, so im Glauben so.
Mhm.
Wann kann man schon mal irgendwie claimen, dass es das Einzige und das Wahre ist und so? Also ich finde das ganz, bei ganz, ganz vielen Dingen so.
Ja, und noch, Du deutest es oder du verstehst es im Leben immer irgendwie anders.
Ja, immer wieder neu auch, ja.
Jedes Jahr doch die gleichen Geschichten irgendwie. Ja. Ostern ist doch immer das Gleiche. Wieso geht man denn dann auch hin? Man weiß doch schon, worum es geht. Und einerseits würde ich sagen, nee, es geht darum, das Promet, das für mich, dass ich das mir nochmal für mich erfahre und zusagen lasse. Weil ich bin nämlich vergesslich und ich muss daran erinnert werden. Und zwar in einer richtig guten Show. In einer guten Inszenierung, die mir das nochmal nahe bringt. Ja. Worum geht's da? Und das andere ist, ich höre es jedes Jahr auch anders, weil ich jedes Jahr anders bin.
Ja,
jedes Jahr macht mich so ein Tick anders und deshalb höre ich es auch anders und verstehe es auch immer wieder aus anderen Perspektiven. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass es dass es eine besser ist als das andere, aber ich bin halt unterschiedlich und ich glaube, deshalb hat Gott auch immer wieder unterschiedliche Botschaften für dich und mich.
Ja, das ist auch das Coole an Gott. Das ist absolut cool. Ja, nice. Steve, it was great talking to you. Ich hoffe an all diejenigen von euch, die auf diese Kreuzfolge gehofft haben, dass es einigermaßen satisfying war, diese Folge anzuhören. Aber legt gerne noch das Eure dazu. Schreibt gerne eine Nachricht, kommentiert gerne unter den Post, was ihr dazu denkt, was das Kreuz für euch bedeutet, ob ihr eine Kreuzkette tragt, ob ihr ein Tattoo am Knöchel habt, wie ihr es Menschen erklärt, die mit dem Glauben nichts zu tun haben oder irgendwelche Facetten, die wir noch gar nicht angeschnitten haben. Wir freuen uns wirklich von ganzem Herzen über eure Rückmeldungen und auch darüber, dass wir immer wieder neue Facetten kennenlernen können. Steve, möchtest du unserer Community zu Beginn dieser neuen Staffel noch einmal in altbekannter Manier erzählen, wo man denn diese Nachrichten schicken und kommentieren kann?
Für alle, die es vergessen haben, ihr findet uns auf Instagram unter thepreacher_and_theteacher.
Wow, Steve. Neue Season.
Ich habe ungefähr alles vergessen. Wir haben noch nicht mal so eine lange Pause gemacht.
Ja, naja. Aber wir beenden auch diese Folge so, wie wir jede Folge beenden. Let's call it a Podcast-Folge. Und in diesem Sinne,
Servus.
Over and out.